Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Frau schon wieder im Vorwärtsgang.
Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum.
In die Mitte, Lasogga! Luis Holtmann! Der HSV führt!
Wir haben ja jetzt schon das ganze Spiel Dresden beschnackt und unser kommendes Spiel beschnackt. Und jetzt ist aber unser Gast Timo an der Reihe. Und wir sprechen einfach mal ein bisschen über den HSV Supporters Club. Ja, Timo, du bist seit 2014 bist du Abteilungsleiter, richtig?
Genau, ja.
Hab ich's im
September genau. Oder so, irgendwie Herbst 2014.
Irgendwie so, genau. Und ja, wie kamst du darauf? Wieso hast du dich auf das Amt beworben? Oder warst du vorher schon aktiv?
Naja, das war ja damals diese ganze Ausgliederungsdebatte und der Verein stand irgendwie so ja, vor einer Zerreißprobe. Meine Vorgänger in der Abteilungsleitung standen ziemlich in der Kritik, um das mal human auszudrücken, und haben auch, glaube ich, nicht mehr so richtig den Sinn im Supporters Club nach einer Ausgliederung gesehen. Und wir haben uns dann einfach so ein paar engagierte Fans, die vielleicht auch immer so ein bisschen SC-nah waren und ein bisschen aktiver einfach dabei waren, haben sich zusammengesetzt. Da waren damals auch Fanbetreuung dabei und vom Fanprojekt Leute dabei und Allesfahrer und viele langjährige Fans einfach zusammengesetzt und damals unter Dirk Mansen, der ja Mitbegründer des Supporters Clubs war auch, und haben gesagt, okay, was können wir machen? Wie kann es weitergehen? Was kann man tun? Auf der einen Versammlung vom SC, Abteilungsversammlung, hat Dirk dann auch noch mal eine sehr emotionale Rede gehalten und appelliert an die Abteilungsleitung, hier nicht den SC aufzulösen, weil er halt für den Verein einfach viel zu wichtiges Gut darstellt. Und ja, irgendwann, keine Ahnung, ging es dann darum, okay, wer wäre bereit, da was zu machen und sich da zu engagieren und da vielleicht in die Bresche zu springen und den SC dann vielleicht so ein bisschen wieder Leben einzuhauchen und zu gucken, was geht. Und ja, habe ich dann blöderweise meine Hand gehoben. Und dann plötzlich kam ich dazu wie die Jungfrau zum Kinde und wurde dann sogar gewählt. Ja. Tatsächlich in Abwesenheit, obwohl ich war im Urlaub. Bei der Versammlung. lang geplanter Familienurlaub, den ich nicht absagen durfte. Da gab es tatsächlich Leute, die gesagt haben, ist doch scheißegal, wir legen zusammen und zahlen den Flug für morgens hin und abends zurück. Hauptsache, du kannst irgendwie gewählt werden. Und dann, man kann aber tatsächlich auch in Abwesenheit gewählt werden, wenn man einen Fürsprecher hat. Und dann hat Dirk Mansen für mich dann quasi ja, meine Rede gehalten auf der Versammlung. Und dann wurde ich, glaube ich, mit 99% oder so gewählt.
Ja.
Also du warst also immer der, der nicht nee gesagt hat.
Ich war der, der nicht nee nicht schnell.
Man konnte jetzt gemein werden und sagen, man war froh, dass man einen gefunden hat.
Ja, genau.
Nein, aber.
Na, es gab ja damit tatsächlich damals schon ein paar Kandidaten. Also wir wurden dann ja auch zu fünft in die Abteilungsleitung gewählt. Und es gab ja auch ein paar Leute, die nicht gewählt wurden. Also es gab dann durchaus schon Kandidaten, die ernsthaftes Interesse hatten, was zu machen. Also so war das nicht. Und nach 3 Jahren wurde ich dann ja tatsächlich wiedergewählt. Also ist dann ja auch gar nicht so ein schlechtes Zeichen, dass man wiedergewählt wird. Und da hatte ich einfach, eigentlich haben wir damals gesagt, okay, wir machen das so 1-2 Jahre, auch wenn die Amtszeit 3 Jahre ist, und dann schauen wir mal, und wie es so weitergeht. Und eigentlich so, wir wollen ihm einfach nur wieder so einen Anschub geben. Und dann können auch gerne andere Leute wieder das Heft in die Hand nehmen, wenn sie meinen, wir sind vielleicht nicht die Richtigen oder nicht gut genug. Und wir haben aber festgestellt, dass die Aufgabe viel, viel komplexer ist, als wir dachten. Und nach 3 Jahren haben wir halt gesagt, so, okay, irgendwie sind wir noch nicht fertig und irgendwie ist das noch nicht alles so, wie wir uns das wieder vorgestellt haben. Es hat halt länger gedauert, als wir eigentlich gedacht haben, den Supporters Club wieder so richtig auf die Karte zu setzen. Und ja, dann haben wir wieder gewählt. Und ich glaube, jetzt sind wir, glaube ich, an so einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, was der Supporters Club jetzt macht, das kann sich wieder sehen lassen. Da sind wieder gute Aktionen dabei, wo sich die Leute auch wiederfinden und regelmäßig irgendwelche guten Veranstaltungen und so weiter. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg.
Ja.
Wie und war denn das damals nach der Ausgliederung? Da waren ja schon irgendwo Gräben innerhalb der Fangemeinde, oder? Und Wie ist denn das, wenn dann sozusagen das damalige, das klingt jetzt vielleicht härter, als es ist gemeint ist, aber wie ist denn das überhaupt damals sozusagen, das damalige Feindbild zu übernehmen? Für viele, die ja bei der Ausgliederung für Ja gestimmt haben, ging es ja tatsächlich auch ein bisschen um diese Lager- und Grabenkämpfe. Und man hat ja dann auch ein bisschen gegen die oder deutlich gegen die alte SC-Arbeit und den SC-Vertretern in den Gremien gestimmt bei der Ausgliederung. Wie war denn das? Hattest du überhaupt irgendwie Rückhalt noch in der Mitgliedschaft oder musste man alles neu aufbauen?
Ich glaube, das musste man schon auch neu aufbauen. Also erstmal muss man ja sagen, dass auch also ein ganz großer Teil des damaligen aktiven Supporters-Clubs hat ja den Verein dann auch irgendwie verlassen oder hat sich zumindest nicht mehr engagiert. Also ne, viele, also einige sind zu Falke gegangen, haben sich komplett vom Fußball zurückgezogen, andere sind zu HSV 3 gegangen und andere gehen noch zum HSV und sind Fans, aber sagen, okay, mit meinem Engagement habe ich irgendwie kein Interesse mehr dran. So. Und das war auf der einen Seite natürlich hat das dafür, schon dafür gesorgt, dass dieser große Graben, den es in der Fangemeinschaft gab, eben nicht mehr so groß war, weil ein ganz wesentlicher Teil dieser zwei Fronten eben weggebrochen ist. Auf der anderen Seite fehlte uns aber auch natürlich eigentlich die komplette Infrastruktur im SC, ne? Weil die Leute, die sich halt engagiert haben, die halt mal einen Sonderzug organisiert und mitgemacht haben, die halt ja, wirklich viel Zeit eingesetzt haben, die Supporters News ehrenamtlich betrieben haben. Da war ja so viel wirklich gute ehrenamtliche Arbeit im Hintergrund. Die waren halt auch alle weg. So, und das heißt, das musste alles sukzessive neu aufgebaut werden. Und das war natürlich schon ziemlich schwierig. Und klar, es gab auch von der anderen Seite sehr viele Vorbehalte und so ganz kritiklos läuft es ja immer noch nicht ab. Also wollen wir auch gar nicht. Also es ist auch, wir nehmen Kritik auch sehr gerne an, wenn sie sachlich ist, aber ja, manchmal muss man sich schon noch ein paar Sprüche anhören, ne? Totengräber und was noch immer. Also da ist schon noch so ein bisschen alter Groll vorhanden gegenüber der Abteilung. Ne? Das muss man schon klar sagen. Das ist auch nicht verwunderlich und wir können halt nur versuchen, es möglichst vielen recht zu machen. Allen recht machen werden wir es wahrscheinlich eh nie.
Ja. Wie sieht denn so dein Arbeitstag aus? Ne? Du betreibst das ja auch im Ehrenamt. Wie viel Zeit investierst du und was kann man sich eigentlich unter deiner Arbeit so alles vorstellen?
Jetzt hoffe ich erstmal, dass mein Chef nicht zuhört. nee, also ja, es ist ein Ehrenamt und es ist Feierabendgeschichte und ja, wie viel Zeit investiere ich? Das ist keine Ahnung, ich mache das jetzt seit 4,5 Jahren, also es ist brutal schwer zu sagen, wie viel Zeit man investiert. Also wir machen eigentlich einmal in der Woche eine Sitzung, die zwischen 2 und 4 Stunden gehen kann, so, wo wir halt so die Themen besprechen und ja, Andreas Kloss, unser Koordinator, der managt das dann auf der Geschäftsstelle alles und verteilt die Aufgaben dann ins Hauptamt weiter und organisiert dann und koordiniert dann eben alles. Ansonsten sind da natürlich ein paar repräsentative Aufgaben, ein paar Ideenentwicklungen, was man zeitlich auch gar nicht so messen kann. Also es sind am Tag vielleicht 5, 6 E-Mails, die man beantworten muss, wo man irgendwie hier mal eine Beschwerde kriegt, wo man darauf antwortet oder da mal eine Idee hat und da mal ein neues Projekt, was man irgendwie in die Wege leitet. Und dann hat man natürlich auch Projekte, die man dann irgendwie betreut. Also jetzt ganz brandaktuell sind wir dabei, einen Chor zu gründen. Wir wollen einen Supporters-Core gründen, was ja, im Moment noch nicht fest betreut wird von uns, was jetzt aber dann zeitnah verteilt wird an irgendjemanden, der das betreut, wo wir halt, keine Ahnung, HSV-Lieder singen wollen, die aus der Kurve kommen oder von Bands übernehmen wollen, wo aber einfach Leuten, die Lust haben, singen haben, was machen, also ja, zusammenbringen wollen und dann eben, ja, einen Supporters-Core halt, ne? So, und
der Polizeikur also, nur umsonst.
Bitte?
Ja, Polizeikorps in Hamburg, aber dafür umsonst.
Dafür in schöner und mit besseren
Liedern. Ah, okay, okay.
Also, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, es gibt ja auch diesen komischen Männerchor da in Hamburg, ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißen die, wie heißen die denn noch? Die auch alle nicht singen können, die total cool irgendwie Lieder aus den Charts singen, aber alle irgendwie so ein bisschen schief und krumm und das ist so, vielleicht auch so ein bisschen die Idee, dass man da einfach sagt, wir brauchen alle nicht singen können, ist auch scheißegal, sondern wir haben einfach Spaß zusammen und wenn wir dann irgendwie als Chor Mein Hamburg liebe ich sehr singen, dann darf da auch mal eine Stimme schief sein, ist doch scheißegal. Ja, ist gerade in der Entstehung und wird jetzt dann irgendwann kommen. Aber das sind so Projekte, die dann auch nebenbei betreut werden, wo wir natürlich so ein paar andere Themen auch haben. Also wir sind wieder bei unserer Kurve engagiert, also dieser vereinsübergreifende Zusammenschluss von Fanvertretern, die sich halt auch um die aktuellen ganzen Problematiken rund um den modernen Fußball so kümmern, wo wir jetzt auch das letzte bundesweite Treffen in Hamburg hatten und da organisiert haben. Wir werden jetzt Anfang April eine Lesung mit den Wochenendrebellen machen, die natürlich auch organisiert werden muss. Und das sind alles so Themen, die wir dann als Abteilungsleitung auch natürlich mit betreuen.
Steht der genaue Termin da eigentlich schon? Wochenendrebellen?
Ja, das wird am Wochenende vor dem Magdeburg-Spiel sein.
5. 6. April
Wird
wird's
wahrscheinlich
sein.
der 6. April sein. Ob der Termin jetzt schon hundertprozentig fix ist, weiß ich tatsächlich nicht, aber das Wochenende ist geplant. Ob das jetzt Samstag, Sonntag und welche Uhrzeit genau, werden wir zeitnah veröffentlichen, aber weiß ich tatsächlich noch nicht genau.
Im Stadion irgendwo, oder?
Ja, es wird wahrscheinlich im Stadion sein, ja.
Sehr cool. Kann ich nur empfehlen, jeden. Wir hatten die auch hier in Bremen zu Gast. Gemeinschaftsaktion ja, von Werder an HSV-Fans sozusagen. Die beiden Jungs sind einfach großartig und das lohnt sich definitiv. Wer die Zeit irgendwo hat, fahrt dahin.
Genau. Ja, das sind dann so Projekte, die wir halt tatsächlich machen. Also auch die Bootsfahrt jetzt mit Sandhausen und so, was wir da gemacht haben. Ne? Da haben wir auch unseren Werbeplakat dann in Sandhausen am Bahnhof aufgehängt.
Richtig geil.
Und da müssen wir halt, da gibt es halt Sachen zu koordinieren, da gibt es Ideen einzubringen, da, ne, gibt es immer wieder, die Ideen müssen auch entwickelt werden. Und das ist halt so das, was wir eigentlich, das lässt sich zeitlich nicht messen. Also manchmal habe ich so einen Geistesblitz, also wo ich dann denke, so, pff, dann schreibe ich mir das schnell auf und dann bringe ich das
Ja.
irgendwie nächsten Tag in eine Mail ein und dann, keine Ahnung, kommen da irgendwie 10 Minuten Arbeit zusammen, aber die esse ich dann nicht. Also weiß ich nicht. Deswegen ist schwer zu sagen, wie viele Stunden, aber es ist schon, meine Frau ist noch mit mir verheiratet, meine Kinder sind noch glücklich. So von daher geht's.
Gut,
Vielleicht
das ist ja
auch
auch sehr
gerade
gut.
deswegen glücklich.
Vielleicht auch gerade deswegen glücklich. Ja. Meine Frau konnte heute um 7:30 sich gemütlich ins Bett legen. Ne? Das war, sie hat sich auch gefreut. Ey.
Habt ihr denn eigentlich noch Sonderfahrten geplant für diese Saison?
Wir haben tatsächlich eine Sonderzugfahrt
Nach
geplant, ja.
Berlin.
Ja, die wäre dann eher spontan. Wir wissen allerdings nicht, ob wir sie umsetzen können. Also wir wollten Köln fahren.
Ja.
Und da ist unser größtes Problem im Moment die DFL, weil sie einfach
Richtig.
das Spiel erst Ende März terminieren will. Und
Puh.
das, also die nächste Terminierungsrunde ist KW12 oder so. Das ist die letzte
Ja.
März- oder vorletzte Märzwoche. Sondern das ist 4 Wochen vor dem Spiel.
So schnell
Und
kriegst du es nicht hin, ne?
das kriegst du nicht hin.
das wird wirklich, also da muss wirklich so viel gemacht werden. Also da muss der Zug bestellt werden, da müssen die Getränke bestellt werden, da müssen ehrenamtliche Leute gesucht werden, Ordner gebucht werden, Sanitäter gebucht werden. Und dann müssen, also allein das Aufteilen der Plätze im Sonderzug hat letztes Mal schon eine Woche gedauert. Also ne, jeder kauft seine Karten, du verkaufst natürlich an OFCs Karten
Ja.
und dann guckst du, okay, wo sitzen die Ultras wollen alle zusammensitzen, die Fanclub-Vertreter wollen zusammensitzen, dann brauchst du irgendwie einen Abteil hier fürs Fanprojekt und für die Fanbetreuung und wer ist Ansprechpartner für die Polizei und das muss man ja alles irgendwie einigermaßen koordinieren und
Ja.
allein das so aufzuteilen, dass sich da auch Gruppen, die sich vielleicht nicht so mögen, ne, also wo du sagst, okay, da könnte vielleicht Konfliktpotenzial herrschen, weil wenn da so eine 50-jährige Kutte plötzlich neben dem 16-jährigen Ultra sitzt, dann kann es natürlich auch
Ja.
irgendwie Konflikte geben und dann muss man auch irgendwie gucken, dass man die, ne, und das ist halt wirklich, dann müssen die Karten verschickt werden und das ist dann sowas in 3, 3,5, vielleicht 4 Wochen vorzubereiten, das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Das ist wirklich schwierig.
Spielen
Ja.
wir eh so montags.
Ja,
Nein, glaube ich
das
nicht.
würde
Weil,
auch, also wir würden den
als ob wir
Zug.
zwei Montagsspiele hintereinander haben, kann ich mir nicht vorstellen.
Wir haben
Bevor
jetzt
die.
sechs mit denen haben wir insgesamt
Ja.
sechs Montagsspiele zu Hause und noch kein Auswärtsspiel montags
Bei den
gehabt. Ja, dann spielen wir auch bei
Montagsspielen.
Union auswärts.
Bei den Montagsspielen darfst du aber eine Sache nicht vergessen, nämlich dass in der Bundesliga auch noch 4 Montagstermine gibt, die noch nicht
Klar.
terminiert sind. Und an den Wochenenden findet kein Zweitligamontagsspiel statt.
Na doch, eins ist schon irgendwie mit Rasenball spielt jetzt
Okay,
irgendwann
also eins war,
montags.
also es gibt immer fünf, eins war in der
Genau.
Hinrunde und 4 sind in der Rückrunde.
Ja.
Und die sind, also an den Montagstermin findet halt kein Zweitligamontag statt. Und in der Woche vor dem Köln-Auswärtsspiel ist UEFA Cup und
Magdeburg.
Champions League. Das heißt, da könnte eigentlich ein Montagsspiel in der Bundesliga stattfinden.
Ja.
Zumindest, wenn sie sich an ihr angebliches Entlastungsspiel-Idee halten, die sie mal
Ja, das
gesagt haben.
haben wir letztes Jahr noch gesehen,
Ja,
weißt
ja.
du, wo Frankfurt gegen Mainz gespielt hat am Montag
Ja, beide nicht
und
im Europacup.
beide nicht im Europacup.
Ja, das ist ja auch,
Also
also wenn es dann wirklich
lächerlich.
um Entlastung ginge, müssen sie es auch alle fünf in der Hinrunde machen.
Ja,
Weil da
deswegen.
noch alle sechs Vereine im Europacup spielen.
Ja.
Die
Und nicht.
DFL hat auch gesagt, dass wir irgendwie der HSV wird nicht nur montags spielen und
Meiner Scheißkram.
Bla.
wir tun es regelmäßig. Also ich
Ja,
glaube das
genau.
erst, wenn es terminiert ist. Ansonsten,
Ja, genau.
ja.
Aber also
Und
auch da ist die
Montagsspiele auch
Problematik.
bloß höchstens 250 Kilometer oder so, ne?
Ja,
Ja.
bla.
Timo, was sagtest du gerade? Wie viel müssen in der Rückrunde jetzt in der ersten Liga auf Montag spielen?
Vier insgesamt.
Vier.
Achso,
Vier
drei
ersten.
sind schon terminiert.
Drei Montagsspiele der ersten Liga sind schon terminiert.
Ja, ich habe gerade geguckt hier.
Leipzig, Hoffenheim, das guckt sich ja auch jeder an
Geil, da
montags
kann man ja montags wieder irgendwas anderes
Wir
gucken.
haben am 11.3. Spielt Fortuna gegen Eintracht Frankfurt. Das ist
Okay.
ein Montag. Dann am
Auch Europacup-Teilnehmer. Auf jeden
25.
Fall.
25.2. Leipzig gegen Hoffenheim und am 18.2. Nürnberg gegen Dortmund.
Okay,
Das sind schon
gut.
drei
Okay,
Montagsspiele.
dann kommt nur noch eins. Okay, dann fehlt nur noch eins. Ja, okay. Gut.
Ja, können die doch am 15. machen, ach, oder? Ist das der Montag? 15. April?
Keine
Bin
Ahnung.
ich
Also,
dafür.
das muss man halt sehen. Deswegen, das mit dem Sonderzug, wir müssen halt die Terminierung abwarten. Auch dann muss man sehen, ob der Sonderzug überhaupt an dem
Ja,
Tag noch
klar.
frei ist, wo das Spiel terminiert ist. Das sind alles so Widrigkeiten. Wir können ihn halt jetzt nicht, wir müssten ihn eigentlich jetzt buchen. Können wir
Aber
aber nicht,
geht
weil wir müssen
nicht.
ihn dann auch bezahlen. So, und
Ja.
wenn du dann mal irgendwie 50.000 Euro in die Hand nimmst und einen Sonderzug bezahlst und am Ende findet er nicht statt, kriegen wir von unserem Präsidium einen auf den Deckel und das auch zu Recht.
Ja.
Jo.
Ich meine, man kann es ja nicht buchen, dass wir haben jetzt die ganze Zeit vom Montagsspiel geredet. Das kann am Freitagabend sein, das Spiel. Das kann am
Genau.
Sonnabend sein. Das kann am Sonntag sein. Das sind
Genau.
drei Möglichkeiten. Also das kannst du gar
Vier.
nicht vorhersagen.
Vier. Und am Montag kann
Ja.
es auch sein. Das sind vier
Ja,
Möglichkeiten.
ne, also zusätzlich zu dem
Ausgenommen jetzt.
Montag, ne?
Genau.
Ach so, ja.
Also insgesamt sind es vier Möglichkeiten, die es sein kann. Und
Ja.
ich glaube, wir kriegen so einen Sonderzug an jedem möglichen Tag voll. Also wir kriegen ihn auch auf dem Freitag, auf dem Montag oder auf dem Freitag
Ja,
voll, weil
darum
wenn du
geht's ja gar
montags
nicht.
20:30 Uhr spielst,
Ja.
kommt eben auch keiner mehr mit einer normalen Bahnverbindung nach Hause. Da ist so ein Sonderzug dann schon eine ganz gute Geschichte, ne? Aber das Problem dabei ist einfach, dass die Organisation sehr, sehr umfangreich ist und einfach, wir sind da, muss man auch sagen, noch nicht so die Profis wie jetzt vielleicht andere Szenen, die sagen, kein Problem, so ein Ding, buchen wir heute, verschicken die Karten, jeder setzt sich irgendwo hin und ist freie Platzwahl und dann brauchen wir nichts organisieren und die fahren einfach los. Ne? Also wir machen es dann auch irgendwie, bei uns gibt es dann auch vernünftige Sachen zu kaufen im Barwagen und ne, wir haben auch eine Frauentoilette und wir versuchen die Plätze so zu setzen, dass es dann auch, dass die Leute, die Gruppen, die Fanclubs kriegen ja ein Abteil, jeder Fanclub konnte letztes Mal, glaube ich, sechs Karten bestellen, dass sie ihr eigenes Abteil haben und alle zusammensitzen. Das lässt sich einfach nicht so von heute auf morgen organisieren.
Schauen wir mal.
Und andere Spiele waren halt leider tatsächlich aufgrund des Kartenkontingents nicht
Ja,
möglich, ne? Also
klar.
wir wollten halt gerne eigentlich zwei Fahrten machen, aber ich meine, und das, wir kriegen dann auch zu Recht einen auf den Deckel von vielen Fans, wenn wir sagen, wir machen einen Zug nach Paderborn ist jetzt extrem Beispiel, aber nach Bochum zum Beispiel, wo es 3.000 Karten gibt und 800 von diesen 3.000 Karten gehen schon mal in den Sonderzug ab Hamburg. So,
Ja,
ne,
das
schon mal
ist
ein gutes
halt.
Drittel der Karten weg, dann hast du noch ein paar Auswärtsdauerkarten und ein paar UFCs, die so bestellen, dann kriegt überhaupt keiner mehr im freien Verkauf oder im
Ja.
Mitgliederverkauf eine Karte. Ne? Deswegen auch das, da hat uns dann auch tatsächlich das Ticketing-Riegel vorgeschoben und gesagt, die einzige Möglichkeit, die es eigentlich nur geben kann, ist Köln. Es sei denn, wir kriegen irgendwo noch ein gesondertes Kontingent, wie zum Beispiel in Duisburg, aber in Duisburg haben wir es halt 2 Wochen vorher gekriegt.
Ja, dann kannst du auch so schnell nichts mehr
Chris
machen,
geht auch
ne?
nicht.
Nee.
Also das ist dann halt leider. Und wir haben es für Bochum auch angefragt, aber die haben sich halt auch nicht geäußert. Und wenn Bochum, könnt mir vorstellen, dass die vielleicht nochmal sagen, hier, wir können doch noch 1.000 Karten locker machen, aber das kriegen wir dann auch irgendwie 2 Wochen vorher und dann hast du auch wieder ein Problem. Also
Oh
kriegst du
ja.
halt schwer organisiert, leider. Ansonsten aber an Auswärtsfahrten fahren regelmäßig Busse. Also wir machen ja eigentlich zu jedem Spiel bieten wir Busse an mittlerweile, die auch echt mittlerweile wieder sehr gut angenommen werden. Ich glaube, Bielefeld hatten wir sogar zwei oder drei Busse. Also das wird immer mehr wieder angenommen.
Sehr schön.
Für Touren.
So muss das.
Sind auch schöne Touren. Ich habe zwar bei mir jetzt schon ja 25 Jahre her.
Okay.
Nach Dortmund, also das war schon Coole Tour. Ich meine, morgens glaube ich um 5 oder 6 irgendwie aus Hamburg zopp los. Ja. Mit mehreren Bussen und nö, das sind schon coole Touren, ne?
Ja, wir haben, das war ja vor 2 Jahren da ganz groß, unsere Sternfahrt nach Schalke. Das war ja eigentlich so unser Startschuss, wieder die Auswärtsfahrten mit auf die Agenda zu nehmen, diese Sternfahrt, die wir da organisiert haben. Das waren ja, ich muss jetzt lügen, aber fast 20 Busse oder so. 20, 27 Busse aus ganz Deutschland. Davon sind irgendwie 10 ab Hamburg gefahren. Und einer aus Belgien hat einen organisiert da. HSV-Fans aus Belgien, die sind aus ganz Deutschland, sind die quasi nach Gelsenkirchen gefahren damals. Also das war schon ziemlich geil, die Sternfahrt.
Wie ist eigentlich bei den Sonderfahrten jetzt mit der Bahn? Ich hatte ja gelesen gegen Frankfurt war das, ne?
Ja.
Letztes Mal. Da gab es ja auch so ein, zwei Leute, die sich nicht benehmen konnten oder wie auch immer. Jedenfalls gab es irgendwelche Schäden am Zug. Und ihr kassiert da irgendwie Geld ein und das wird dann eben als Sicherheit.
Genau, also wir haben, also man muss mal sagen, dass die Kernschäden, die wir nach Frankfurt hatten, die wurden nicht von HSVern verursacht, sondern von Frankfurtern, die
drauf geschossen haben,
ne, mit Pyros. Den Zug dann tatsächlich mit Leuchtspur und beschossen und Stein beworfen haben, als wir da in Frankfurt am Gleisdreieck, heißt das da, glaube ich, irgendwie der Ultratreffpunkt vorbeigefahren ist, wo irgendwie jeder Sonderzug witzigerweise vorbei muss. Und es geht auch drin immer mal was kaputt. Manche Leute kleben Aufkleber, ne? Dann wird irgendwie mal eine Gardine runtergerissen oder es geht mal eine Scheibe kaputt. Das lässt sich aber nicht verhindern. Aber die Sonderzugfahrt war, glaube ich, die mit den wenigsten Schäden in der ganzen Geschichte der Sonderzugfahrten vom Supporters Club. Das war wirklich eine extrem friedliche Fahrt. Es gab, ja, wir haben natürlich einen professionellen Ordnungsdienst an Bord, also auch Leute, die ihr Handwerk verstehen und die nicht wie im Stadion dann einfach zugucken, sondern wirklich Leute, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Und wir haben ehrenamtliche Ordner an Bord und es gab überhaupt keine Auseinandersetzung, gar nichts. Und man muss auch wissen, das sind natürlich sehr altes Zugmaterial, das sind diese alten Regionalzüge, wie man sie noch kennt, diese alten Abteilwagen. Und da knirscht und knatscht das sowieso. Und wenn man da mal so eine Tür aufmachen muss, manchmal braucht man da ein bisschen viel Kraft für und dann kann was kaputt gehen. Das passiert halt leider, ne? Ja. Und ja, wir haben tatsächlich eine Kaution genommen von 5 Euro und haben gesagt, wenn Schäden sind, werden die halt davon gedeckt und dann gibst du die halt nicht zurück, sodass jeder so ein bisschen aufeinander achtet. Und dann haben wir gesagt, ey, hier, auch meine 5 Euro sind das, wenn du hier die Gardine runterreißt, wenn du mutwillig irgendwas kaputt machst. Und wir haben uns dann entschlossen, die Hälfte wieder auszuzahlen. Ich muss jetzt allerdings lügen, ich wüsste jetzt gar nicht, ob überhaupt irgendjemand das wieder abgeholt hat.
Wollte ich gerade sagen, ich habe da vieles gelesen, glaube ich. Ihr habt das, glaube ich, bei Facebook kommuniziert und genau. Die haben ja alle geschrieben, da behaltet das, macht das, was weiß ich, wofür. Und
ja, wir setzen das Geld halt wieder ein für die nächste Tour. Ne? Ja. Also wenn wir da tatsächlich das Geld dann, was wir nicht eingeplant haben, Einnahmen haben, also die gehen in den Etat für den nächsten Sonderzug, dass wir dann eben den Preis entsprechend reduzieren können.
Ja.
Ich habe, wenn wir mit dem Thema Sonderfahrten durch sind, nochmal eine andere Frage, die mich die ganze Zeit irgendwie umtreibt. Zum Thema Supporters Club ist war eine Zeit lang immer das Thema, durch die Ausgliederung haben wir jetzt komplett irgendwie unser Mitspracherecht abgegeben, verschenkt. Nun gab es auf der Mitgliederversammlung tatsächlich das Thema der Mindestnutzung der Dauerkarten aufgrund des Spielplans mit den Montagsspielen. Inwieweit kann der Supporters Club, der damals ja gerade bei solchen Themen sehr aktiv mit dem damaligen Vorstand des Vereins gearbeitet hat, heutzutage denn noch im Sinne der Mitglieder Einfluss nehmen? Wird man überhaupt noch zum Gespräch gebeten?
Oder? Ja, also wir sitzen jedes Jahr quasi im Frühjahr, das ist immer so im März, eigentlich so um den März rum, März, April, sitzen wir mit dem Ticketing zusammen und besprechen die nächste Saison. Man muss grundsätzlich sagen, dass wir uns da durchaus einbringen können, aber die Entscheidung nicht wir treffen, sondern die Entscheidung trifft jemand anders. Sondern die Entscheidung trifft halt die Fußball-AG und das Ticketing. Bin ich noch da?
Okay,
alles klar, es war so ruhig gerade.
War das denn vorher anders? Hatte man vorher tatsächlich
ihres Wort mitzusprechen? Oder hat
naja, damals... also vor der Ausgliederung war halt alles ein e.V. Es gab eine Mitgliedervertretung im Vorstand, die am Ende auch Entscheidungen getroffen haben. Das Auswärtsticketing war sogar direkt beim Supporters Club angesiedelt damals. Von daher war der Einfluss sicherlich schon größer, als es jetzt ist. Jetzt sind es zwei getrennte Gesellschaften. Wir haben überhaupt, also die Gesellschaft, für die ich ja theoretisch tätig bin, nämlich der e.V., hat, was das Ticketing angeht, 0,0 Mitspracherecht. Aber okay, wir werden zumindest angehört. Wir als Mitgliederabteilung werden zumindest angehört. Und das finde ich ja schon mal ganz gut. Und wir können da unsere Meinung sagen. Und Mindestnutzung Dauerkarte. Wir haben uns damals auch dafür ausgesprochen, dass es die gibt.
Okay.
Unter dem einfachen Hintergrund, wir hatten eine relativ hohe No-Show-Rate, haben sie das immer genannt. Also sehr viele Leute, die eine Dauerkarte haben und sie einfach nicht benutzen.
Das ist Schwachsinn. Brauche ich keine Dauerkarte für.
Naja, aber wenn du mal eine, wenn du mal in der Nordtribüne A-Rang eine Dauerkarte hast,
ja klar, dann
die kostet
dich auch nicht so schnell wieder her, ne?
Die kostet dich irgendwie 190 Euro
ja,
ne, oder 200 Euro und dann sagst du, weißt du, irgendwie habe ich im Moment gar keinen Bock mehr auf den HSV, aber vielleicht habe ich ja nächstes Jahr wieder Bock. Die 200 Euro im Jahr, die tun mir jetzt nicht weh, ne? Das sind irgendwie 15 Euro im Monat oder so. Tut mir jetzt nicht so weh, ich behalte die einfach und gebe die nicht ab. Dann nutzt du sie halt nicht. Und passiert ja nichts. Kannst sie 2 Jahre nicht nutzen, 3 Jahre nicht nutzen. Und wenn du immer wieder Lust hast, gehst du wieder hin. Hast du eine Dauerkarte. Oder gehst nur zu den 3 geilen Spielen. Weil wenn du eine Dauerkarte im Stehbereich Nordtribüne A-Rang hast und bist damit gegen Bayern, gegen Dortmund und gegen Bremen hin, dann hat sie sich schon bezahlt gemacht.
So.
Und davon gab es halt leider sehr viele. Also es gab, als ich das erste Mal die Zahlen gehört habe, bin ich halt rückwärts umgefallen, aber es gab tatsächlich eine dreistellige Anzahl an Dauerkarten, die weniger als 3 Spiele pro Saison sehen.
Was?
Ja. Puh. Ja, ja, und es sind aber auch, also ich habe das selber auch miterlebt vom Bekannten, der in so einer Gruppe immer gefahren ist. Du hast natürlich auch mal Studenten dabei, die dann außerhalb von Hamburg studieren und dann ist kein Geld, aber sie wollen die Dauerkarte behalten und da gab es dann aber auch hier und da auch immer wieder ein Problem, die Karten zu übergeben an andere Leute.
Ja, genau. Ne, aber das gibt's immer, das ist gar keine Frage. Es gibt also
die Summe ist natürlich schon krass.
Wenn ich sag, ich möchte nur 3 Spiele im Jahr sehen, dann ganz ehrlich, dann brauche ich keine Dauerkarte. So.
Ja,
und das ist einfach für mich ein Kernargument, wo wir gesagt haben, okay, gehen wir mit, das Thema, und dann ging es natürlich auch um die Diskussion, wie viele Spiele denn, und wir haben uns da für eine deutlich geringere Grenze eingesetzt, also wir haben gesagt, mehr als die Hälfte der Spiele sollte man schon sehen, wenn man eine Dauerkarte hat, aber es gibt eben auch Umstände, gerade in der heutigen Zeit, auch in der ersten Liga schon mit manchen Terminen, englische Wochen und keine Ahnung, Freitagabendspiele und ne, wo man sagt, okay, viel mehr müssen es jetzt dann auch nicht zwingend sein. Aber jetzt in der zweiten Liga ist natürlich noch eine ganz andere Situation, das ist ganz klar. Was uns immer wichtig war, ist, dass es so eine Art Einzelfallprüfung gibt und die wurde auch immer angewendet. Ne? Also bei jedem, der sich aktiv gemeldet hat. Also jeder kriegt ja, der die Quote nicht erfüllt, kriegt ein Schreiben und sagt, hier, wir müssen dir leider das Vorkaufsrecht für die nächste Saison, gewähren wir dir nicht, weil du hast dir einfach nur 5 Spiele gesehen. Wenn du dann als Fan sagst, ja, bitte, das hat den und den Grund, ich war irgendwie ein halbes Jahr im Krankenhaus, weil mir gerade eine Niere entfernt wurde oder sowas, dann hat das Ticketing jeden Fall auch geprüft und hat gesagt, okay, alles klar, passt, du kriegst dein Vorkaufsrecht nochmal. Okay. Darfst es nochmal wieder haben und darfst wieder eine Karte kaufen. Also diese Einzelfallprüfung, die wurde bis jetzt auch immer angewandt, bei den Leuten, die sich halt gemeldet haben.
Ja. Ja, ich finde halt diese Saison, es ist halt einfach ultra krass, ne?
Ja, diese Saison ist halt
mit diesen brutal. Montagsspielen, wie viel sind das jetzt? 6, 7? Also es ist weit über die Hälfte Montag. Also
das sind 6, glaube ich, Heimspiele gewesen. Und,
genau.
Und der 7. Termin war Donnerstag auswärts in
Fürth,
ne?
Genau, und so. Es ist irgendwie, wenn du so vergleichst, irgendwie, wann haben wir das zuletzt ein Heimspiel gehabt, was auf einem Samstag oder auf einem Sonntag war?
Ja.
Also
ja, das macht das Ganze tatsächlich
Oktober,
sehr, sehr schwer.
Oktober oder so, keine Ahnung.
Aber ja, wir hatten tatsächlich von den 11 Heimspielen, habe ich ja neulich gerade getwittert, von den 11 Heimspielen, die wir diese Saison bisher hatten, hatten wir 7, die wir unter der Woche waren.
Ja.
Also
ja,
freitags, mittwochs oder montags.
Das ist zu viel, die Belastung. Also
Es
jeder,
geht
der
gar
es
nicht.
mal schafft, Hut ab. Aber auch für Leute, die in Hamburg wohnen, da kann alles Mögliche dazwischen kommen. Gerade an einem Freitag, es ist ein Arbeitstag und
Absolut.
Montag ist auch ein Arbeitstag. Wir reden nicht davon, dass die Leute von 13 Samstagen 10 sausen lassen. Dann einverstanden, ne?
Aber
Oder
das war in der
Sonntag.
Bundesliga war das so, ne? Also
Ja,
da
der Bund,
gab es
ja.
sehr viel.
Gar keine Frage, speziell auf der Nord, wo auch sicherlich die Warteliste groß ist,
Genau.
muss man irgendwann auch mal eine Grenze
Also
ziehen.
die gab es überall, diese Problematik, aber die war tatsächlich, umso günstiger die Karten waren, desto größer war auch diese Problematik.
Ja, nur für dieses Jahr sehe ich unabhängig vom Preis der Karte die Belastung durch Spiele während eines regulären Arbeitstages schon. Also natürlich gibt es auch Menschen, die arbeiten am Wochenende, die arbeiten Schicht. Verstehe ich alles. Die haben es aber allgemein schwer, glaube ich, mit der Dauerkartennutzung. Wenn man, zumal es auch immer nicht so einfach ist, die dann plötzlich loszuwerden, wenn man selber nicht kann, ist man meistens auch in einem Freundes- und Bekanntenkreis, der ja wahrscheinlich ähnlich zeitlich gebunden ist, mit dem man gemeinsam hingeht.
Ja, klar.
Da wird es schwer, da plötzlich jemanden aus dem Hut zu zaubern. Dann die Ticketbörse zählt nicht die Nutzung. Das ist ja auch nochmal erschwerend, finde ich. Ich würde ja gerne meine Dauerkarte in die Ticketbörse stellen, wenn ich sehe, ich kann an dem Tag nicht. Aber bringt mir für meine Nutzung auch nichts. Also versuche ich natürlich bis auf den letzten Drücker irgendwie jemandem das Ding in die Hand zu drücken, den ich kenne und dem ich mal so ein Spiel mitgeben kann.
Ja, genau. Ja, das ist ganz klar. Also da werden wir uns natürlich auch, wenn wir jetzt wenn die Gespräche jetzt anlaufen, das Thema ist auf der Agenda auf jeden Fall. Also hat Bernd ja auch auf der Mitgliederversammlung gesagt und das wird auch das Ticketing auf dem Zettel haben. Und wenn wir unsere Sitzung mit dem Ticketing haben, ich weiß auch, dass das im SAF, also diesem ständigen Arbeitskreis-Fan-Dialog schon Thema war, dann werden wir das mit dem Ticket, die sprechen auch mit dem Ticketing, also der ständige Arbeitskreis-Fan-Dialog. Und das wird von allen Seiten ans Ticketing herangetragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Grenze dieses Jahr, wenn es überhaupt eine gibt, da sehr, sehr human ausfallen wird. Also
Und
sie wurde eh immer schon sehr deutlich unter den 12 Spielen gezogen. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber sie war im einstelligen Bereich in den letzten 2 Jahren. Ja? Und sie wird dieses Jahr mit Sicherheit, also ich werde mich da auf jeden Fall für einsetzen, dass sie dieses Jahr einfach gar keine Anwendung findet, weil das ist einfach, das kannst du auch keinem zumuten. Ich arbeite in Harburg, ne? So, ich fahre, wenn der Elbtunnel frei ist, fahre ich halt 20 Minuten von der Arbeit bis zum Stadion und trotzdem ist es auf dem Freitag für mich
keine
sehr
Chance.
schwierig, sehr schwierig, pünktlich beim Spiel zu sein.
Ja,
Ne?
das ist halt auch
Ich
nicht schön.
bin in der glücklichen Lage, dass ich einen guten Chef habe, wo ich einfach, jetzt dürfte er doch zuhören gerade. Nein, aber wo ich einfach sagen kann, weißt du was, ich gehe heute mal eine Stunde früher, ne? Und mache dafür einen anderen Tag eine Stunde länger, also wo ich da so ein bisschen flexibel sein kann, für mich der Freitag dann keine Hürde darstellt. Aber ey, für viele andere ist das einfach eine brutale Hürde. Und das ist selbst für Leute, die in Hamburg wohnen, einfach kaum zu schaffen, auf dem Freitag um 18:30 Uhr im Stadion zu sein.
Das ist unfassbar.
Geht nicht. Also diese Anstoßzeiten sind einfach auch unglaublich schlecht. Und Montag muss man auch mal hinterfragen, ob das wirklich um 20:30 Uhr angepfiffen werden muss oder ob man sowas nicht um irgendwie 20 Uhr anpfeifen kann. Weil da ist ja auch keiner vor irgendwie 23 Uhr, 23:30 Uhr zu Hause, der in Hamburg
Also
wohnt. Also es sei denn, du wohnst wirklich direkt neben dem Stadion.
auch dann schaffst du es, das kann ich dir garantieren, nicht unbedingt vor 23 Uhr nach Hause. Das Spiel gegen Dresden war irgendwie 22:20 Uhr zu Ende.
Ja.
Da musst du mit der Masse erstmal raus, da sprintest du ja auch nicht los.
Genau.
Bis du erstmal aus dem ganzen Pulk wieder an der Schnappenburg Allee bist und ich musste die nur durchlaufen nach Eidenstedt. Ich war um kurz vor 11 zu Hause. Also dann komme ich am Eidenstedter Bahnhof vorbei, da sperrt der Wachdienst der S-Bahn oder des HVV den Aufgang in Eidenstedt und davor stehen Tausende von Menschen, die nicht in die Bahn reinkommen. Also ich denke eher, dass eher 24 Uhr die Durchschnittsankunftszeit für den normalen Hamburger ist, der aus Stelling irgendwie, selbst wenn er nach Eppendorf muss, wann fährt der 22er noch?
Die
am
Anschlusszeiten sind eine
Hellgrund hin.
Katastrophe, selbst für Heimfans. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du kommst irgendwie du willst ein
Also
Auswärtsspiel
ich
besuchen.
weiß, dass bei uns, also ursprünglich komme ich aus der Ecke Münster, da die Ecke Gütersloh Bielefeld so. bin dann für die Ausbildung nach Köln gezogen und ich weiß, dass bei uns halt welche aus dem Fanclub Reda Wiedenbrück heißt, der, die sind auch immer 22C Dauerkarten, die waren gestern halt auch da und die waren nachts um 2:30 waren die wieder zu Hause.
Ja, und das unter der Woche, ne?
Und das unter der Woche, also das ist halt
gut war.
Mega krass.
Ja, aber das ist halt meine Meinung, die DFL und der DFB, die wollen die Leute nicht mehr im Stadion haben.
Ja.
Die wollen die Leute vor der Glotze haben. So, denen ist das scheißegal, ob da nur 30.000 oder 50.000 im Stadion sind. Die wollen die Leute vor der Glotze haben, weil da kriegen sie Werbeeinnahmen, das ist alles viel mehr wert als das
Fernsehgeld.
Ja, Sky. Da möchte ich mal kurz einhaken. Ist natürlich immer schön einfach zu sagen, die DFL und so weiter. Aber im Endeffekt sind die Entscheider, sind immer noch die Vereine mit.
Ja, ist die DFL. Die DFL sind ja die Vereine.
Ja, gut, okay.
Ja.
Also der HSV entscheidet bestimmt nicht, wann er spielen darf.
Doch, natürlich.
Entscheidet auch über mit. Den Fernsehvertrag, aber
genau,
deswegen ist es
genau.
Ja gut.
Und da dass wird sie sich ja der Rahmenvertrag und die müssen alle abgesegnet werden von den
deutschen Mannschaften.
Genau,
ja, genau, das sind die Vereinsvertreter sitzen in der deutschen Fußballliga.
Ja, ja,
nee, und die, genau.
Weil, ja, ich wollte das nur noch mal ansprechen, weil man hat immer so das Gefühl, dass man über irgendwelche Bürokraten in Anführungsstrichen in Frankfurt oder wie auch immer labert. Aber im Endeffekt liegt das an den Verein.
Ja.
Ne? Weil die sagen wir brauchen das Geld. Ne? Und TV-Einnahmen hast du nun mal, da kriegst du nun mal das meiste Geld. Und deswegen lassen sie sich auch zu vielen, vielen Sachen eben hinreißen, ich jetzt mal so. Ne?
Aber irgendwann geht auch der letzte Idiot nicht mehr ins Stadion und guckt auch dann Fußball nicht mehr im Fernsehen. Also ich bin ja nun wirklich von Kindesbeinen auf Fußball verrückt. Ne? Also ich war mit 3 Jahren, hat mein Papa mich das erstmal mit ins Stadion geschleppt. Ne? So, und mir geht dieser ganze Fußball-Scheiß im Fernsehen mittlerweile auf den Sack. Ich guck das nicht mehr.
Ja, mir
Champions
auch.
League, ganz ehrlich, wen interessiert denn das noch? Also muss ich mal ganz ehrlich fragen. Klar, wenn Liverpool gegen Bayern spielt, das war ein Highlight. Das gucke ich mir dann nächste Woche auch an. Ne? Ja. So, das finde ich ganz geil. Aber diese Gruppenphase und dann auch so gestreckt, dann hast du diese Woche Dienstag, Mittwoch Champions League, nächste Woche Dienstag, Mittwoch Champions League. Danach hast du wahrscheinlich wieder eine englische Woche und dann hast du wieder Pokal. Und dann hast du wieder, und du hast jeden Tag Fußball. Das geht so weit, das trägt solche Blüten, dass du sagst, der Start der zweiten Fußball-Bundesliga, den machen wir nicht aufs Wochenende, weil es ja so einfach wäre. Nein, den machen wir in der englischen Woche. Auf Mittwochabend oder was. Also da musst du dir mal wirklich an den Kopf fassen, wie verblendet diese Leute sein können. Und da muss man auch unseren Vorstand, der ja unseren Verein und unsere Interessen in der DFL vertreten soll, mal sagen, dass er sich auch dafür einsetzen soll, dass wir eben, dass das ein bisschen fanfreundlicher wieder gestaltet werden muss.
Ne? Definitiv.
Das kann ja nicht sein. Das ist ja wohl die Farce schlechthin, dass die zweite Liga auf den Mittwoch startet. Ey, was spricht denn dagegen, die auf den Samstag oder Sonntag starten zu lassen?
Ganz viel.
Dagegen? Ja, nix in Wirklichkeit. Nur exklusive Fernsehgelder,
ja,
weil Sky genau sagt. Und da muss man sich auch nachdenken. Wir sind so weit, wir sind an diesem Punkt angekommen, wo die TV-Anstalten nicht nur darüber entscheidet, wie viel Spieltagsansetzung es gibt, sondern wann welche Spiele angesetzt werden. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass Sky da nicht die Finger im Spiel hat, dass wir
natürlich
7 Montagsspiele haben. Sky entscheidet mittlerweile den Spielplan.
Auf jeden Fall. Ja? Die sagen sich so, oha, HSV-Fans haben immer gute Quote.
Ja.
Schickt die mal alle montags rüber.
Mehr Abonnenten, mehr Kohle. Ja, klar.
500.000 sind abgewandert von der Bundesliga in die zweite Liga. Weil war doch Ende letzten Jahres, kam auch diese nach der Hinrunde oder so. Wo sie gesagt haben,
Hamburg,
die Bundesliga hat 500.000 Fans verloren und die zweite Liga hat 500.000 dazu gewonnen.
Ja, wo kommt das denn her?
HSV und Köln.
HSV und Köln.
Das
ist ja unfassbar.
Ja? Ja, die Abo-Zahlen halt, ne? Also für die Zuschauerzahlen.
Die Zuschauerzahlen,
Der Sky-Übertragung. Und natürlich, klar, es ist mehr Fernsehgelder für die DFL. Und mehr Abo-Verkäufe und mehr Kohle.
Auch und da ist halt auch Fanarbeit wichtig, ne? Also das muss man, glaube ich, deswegen auch unser Engagement bei unserer Kurve. Und da ist auch der Protest dieser Ultra-Zusammenschlüsse, dieser auch vereinsübergreifenden Ultra-Zusammenschlüsse, der mit Dresden damals ausgelöst wurde, dieser Protest ist dann eben auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde es super geil, dass es dass dafür gesorgt wurde, dass die Vereine jetzt gesagt haben, okay, der Montag ist vielleicht doch nicht die beste Idee, wir nehmen ihn mal wieder zurück.
Ja,
ne? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Es ist ein Riesenerfolg. Also ja, genau. Sowas zu schaffen, ist ein riesiger Erfolg, sich da gegen den tatsächlich vorherrschenden Kapitalismus so durchzusetzen, dass davor ziehe ich meinen Hut.
Genau, aber die Vereine merken es ja. Bernd Hoffmann hat ja nicht nur auf der Mitglieder, der hat mir das auch vorher schon ein paar Mal gesagt, jeder Montag kostet den HSV mindestens 5.000 Zuschauer im Stadion.
Ja.
Und das ist bares Geld. Der HSV kriegt nicht mehr Geld, weil er Montag spielt. Der kriegt die TV-Gelder, die normal verteilt werden. Der HSV profitiert 0,0 davon, dass wir Montag spielen. Im Gegenteil.
Im Gegenteil,
80% der TV-Gelder gehen in die erste Bundesliga.
Ja, eben. Ja?
Eben. So. Und der HSV leidet da im Moment nur drunter, weil er jedes Montagsspiel mindestens 5.000 Zuschauer weniger hat. Und ich schwöre dir, Dresden wäre ausverkauft gewesen. Da reden wir nicht über 47.000 Zuschauer, sondern über 57. Ja. Das hat uns 10.000 gekostet. Magdeburg kostet uns auch 10.000.
Bin mir ziemlich sicher. Viel Geld. Ja? Unfassbar
so,
viel
und,
Geld.
Und wenn du das mal 6 oder mal 7 am Ende der Saison rechnest, die du Montagsspiele hast, dann fehlt dir ein ganzer Stadionbesuch am Ende. Dann fehlen dir am Ende 60.000 Zuschauer.
Ja, und das sind Millionen. Also
das ist ein kompletter Spieltag.
Ja.
Im ausverkauften Stadion, der dir fehlt.
Um nochmal, Timo, auf die Einflüsse des SC in der aktuellen Konstellation mit der HSV AG und dem EV einzugehen. Bis auf die Fanbelange habt ihr jetzt mit der AG selber eigentlich keinen direkten Bezugspunkt mehr, oder? Also das ist jetzt tatsächlich so, ihr kümmert euch mehr um das Drumherum, aber selber mit der AG kommunizieren und handeln, das ist tatsächlich getrennt worden.
Ja, das ist also rein wirtschaftlich sowieso komplett getrennt.
Ja.
Die einzige Überschneidung, die wir noch haben, wo wir aber auch verwaltungstechnisch raus sind, ist halt der Kids Club, der halt offiziell zum Supporters Club und zu der Abteilung fördernde Mitglieder gehört, der aber von der AG verwaltet wird, wo wir quasi das Geld auch für die Verwaltungskosten an die AG zahlen. Ja, ansonsten Austausch gibt es immer. Also, und das ist auch wichtig. Ne? Also sowohl mit dem Ticketing, weil die auch die Fahrtabteilung nehmen. Also da gibt es schon Verbindungen, weil wir zum Beispiel die ganzen Busfahrten, also die Fußball-AG hat ja auch Busfahrten angeboten. Das haben wir halt übernommen. Die bietet die Fußball-AG jetzt nicht mehr an. Die bieten nur noch Bahn-Gruppentickets an. Da gibt es eine Verbindung. Natürlich gibt es eine Verbindung mit der Fanbetreuung, eine regelmäßige. Also da gibt es regelmäßigen Austausch. Die ganze Fanclub-Betreuung liegt ja auch in Händen der Fanbetreuung und damit in der AG. Aber eben gut die Hälfte aller OFC-Mitglieder sind halt auch HSV-Mitglieder, sodass da eben auch ein ganz großer Zielgruppe für uns, für unsere Abteilung einfach auch ist. Und natürlich auch die auch eigentlich hoffen, dass wir die Quote ein bisschen erhöhen können. Also da liegt ja auch noch ein bisschen Potenzial für unsere Abteilung in den ganzen OFCs. Muss man ja auch sehen. Und da gibt es natürlich auch eine ganz enge Zusammenarbeit und da gibt es auch gemeinschaftliche Aktionen, wie die Bootsfahrt mit Sandhausen zum Beispiel, war ja, da kam ja auch der Kontakt über die Fanbetreuung zustande, sodass wir das dann auch gut organisieren konnten. Und da gibt es eine enge Zusammenarbeit und wir tauschen uns auch regelmäßig mit dem Vorstand der AG einfach aus. Also zu Bernd habe ich eigentlich tatsächlich einen ganz guten Kontakt, genauso wie zu Frank Wettstein. Wir gehen eigentlich einmal im Jahr, laden wir auch den Vorstand mal zum Essen ein, um dann uns einfach mal auszutauschen. So, auf quasi offiziellen Wege zu den üblichen Terminen, die es sonst so gibt.
Wendet sich dann im Umkehrschluss der SC jetzt wieder mehr den Sportarten und der Betreuung im e.V. selber zu oder machen das die Abteilung auch losgelöst vom SC für sich?
Das ist einfach, also für den SC gibt es einfach beides. Ne? Also wir sind dem e.V. und den sporttreibenden Abteilungen durchaus verpflichtet, aber unsere Mitglieder rekrutieren sich halt zu wahrscheinlich über 90% aus der Fußball-Bundesliga-Fans. Also das darf man eben dabei nicht vergessen. Nichtsdestotrotz sind es Mitgliedsbeiträge, die dem e.V. gehören und damit eben auch den sporttreibenden Abteilungen. Wir sind ja nicht nur der Supporters-Club, sondern auch die Abteilung fördernde Mitglieder. Und wir versuchen einfach beidem gerecht zu werden. Ein ganz großer Teil unserer Mitgliedseinnahmen verbleiben direkt im e.V. Wir verwalten als SC nur gut, was waren es letztes Jahr, glaube ich, 38% der Mitgliedsbeiträge verwalten wir wirklich, wovon dann noch ein großer Teil an den Hamburger Sportbund geht und Mitarbeiter bezahlt werden müssen und so. Und der andere Teil bleibt eh schon im e.V. und geht dann in die entsprechende Vereinsarbeit. Und zusätzlich fördern wir halt auch immer noch einzelne Abteilungen, die bei uns Anträge stellen. Also letztes Jahr haben wir zum Beispiel diese Radkappen für die Rollstuhlbasketballer bezahlt. Es gibt immer so ein, für den Leichtathletikabteilung so einen Lauf von Kindern und Jugendlichen. Wie heißt diese Elektrizitätsfirma in Hamburg noch? Komme ich gerade nicht drauf. Was ist denn dieser komische Lauf? Es gibt so einen Stadtlauf in Hamburg, 5 Kilometer oder so, wo die Kinder laufen. Da sponsern wir halt die T-Shirts und statten die so ein bisschen auf. Wir haben Eishockeyabteilung, haben wir mal ein bisschen unterstützt mit Fahrtkosten, Zuschüssen, wo wir dann dafür im Gegenzug eine Werbung auf dem Mannschaftsbus gekriegt haben und so. Also auch da unterstützen wir immer ganz gerne die Abteilung.
Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt, aber ich gucke mal einfach auf die Uhr und das ist einfach gleich schon 22:45.
Ja, trotzdem möchte ich eins noch ansprechen, das ist ja ganz brandaktuell. Anki hat mir das Gott sei Dank hier ausgedruckt, im Tweet vom Volksparkgeflüster. Der HSV soll sich laut Bild Plus mit Kühne geeinigt haben. Und das geht, ich bin gerade dabei, das zu lesen. Zum einen geht es um das Namensrecht am Volksparkstadion. Kühne ist offenbar bereit, den auslaufenden Vertrag um 2 weitere Spielzeiten zu verlängern.
Okay.
Ich habe es gerade gelesen. Bin gerade dabei, das mal zusammenzufassen. Also es ist, so wie ich das jetzt verstehe, geht es darum, dass tatsächlich um 2 Jahre verlängert werden soll und um die Risiken der Vereinbarung, die es damals gab mit Didi Beiersdorfer, diese ganzen Transfers. Sollte der Verein sich für Europa qualifizieren, bla bla, muss das und das zurückbezahlt werden. Und da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen.
Ja.
Was ja jetzt ja auch in der neuen HSV-Anleihe drin stand.
Ja.
Und ein bisschen hochkam. So, und das will man scheinbar Kühne abkaufen für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Und damit wären alle Rückzahlungen praktisch hinfällig.
Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel Schulden wir bei Kühne haben, aber das wird sich ja irgendwo bei 40, 50, 60 Millionen so betragen?
Nee, so viel ist es nicht.
Wir haben Schulden haben wir gar keine.
Ja, Verbindlichkeiten, Kredite.
Nee, haben wir nicht.
2 Besserungsscheine, 33,5 Besserungsscheine, und 12,5. Also es sind schon 45 Millionen oder was, die wo Kühne da die Scheine hält.
Besserungsscheine, die in der Bilanz aber nirgendwo auftauchen.
Genau.
Ja. Und ja, die kauft man ihm praktisch dann ab. Und gibt ihnen dann, keine Ahnung, 5 Millionen Euro und dafür sind die dann weg.
Okay. Also insgesamt haben die Hamburger Kühne einen Besserungsschein in Höhe von 33,5 Millionen gewährt.
Plus nochmal 12,5.
Genau.
Für also Transferüberschüsse.
Okay. Die 33 waren die alten und die 12,5 waren aus der Lizenzierung im letzten Jahr.
Ach so,
das heißt ja, für diese Saison, ja.
Ja.
Okay. Wie auch immer, man versucht sich gerade, glaube ich, die Liquidität von Kühne zurückzuerkaufen. Die Anteile würde er aber trotzdem behalten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig, genau.
Ja, ja, also Anteile werden nicht angerührt. Also das
darum okay, geht also, das nicht. Also diese 45 Millionen tauchen noch nicht mal bei uns auf. Also ich bin kein Finanzfachmann, also ich kenne mich damit wirklich nicht aus und mir ist das auch alles, diese ganze Geldgeschichte im Fußball ist mir alles auch zuwider, irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen.
Die tauchen in der Bilanz nicht auf, nein.
So, das heißt, also wenn wir jetzt für 5 Millionen als Beispiel nur diese 45 Millionen dem Kühne abkaufen und sagen, dafür verzichtet er auf alles, dann haben wir nicht mal unsere Schulden, die in der Bilanz auftauchen, reduziert. Das heißt, wir bleiben weiterhin bei 85 Millionen Schulden.
Ja, ja, wir bleiben bei 85.
Wir sind echt am Arsch, ne?
Und wenn wir, dafür... Wenn wir ihnen 5 Millionen bezahlen, dafür können wir uns dann aber ohne schlechten Gewissen für Europa qualifizieren. Das heißt, dann dürfen wir den DFB-Pokal
gewinnen. Ey. Genau. Genau.
Ne?
Alter, ey. Ich glaube, dieses ganze Konstrukt dahinter und was sie da alles gemacht haben, ich will das alles gar nicht wissen. Das ist alles so ein kracker Scheiß.
Ich glaube vor allen Dingen, das Problem ist, dass es völlig undurchsichtig ist, wann welche Liquidität, die wir plötzlich auf dem Konto haben, Kühne auf Knopfdruck abrufen kann. Das ist,
stell dir mal vor, du gewinnst wirklich, also diesen Deal gibt es, stell dir mal vor, diesen Deal gibt es jetzt nicht. Also wir sind jetzt auf dem Wissensstand von vor 10 Minuten. So, und dann gewinnst du wirklich das Pokalfinale und dann aus seinen 85 Millionen Schulden werden plötzlich irgendwie 100 Millionen, weil aus dieser Saison irgendwie 15 Millionen plötzlich fällig werden oder so.
Ja. Ja, also. Genau. Und zwar, selbst wenn es nicht in der Bilanz auftaucht, ist es einfach Kohle, die abgefordert wird. Die ist weg. Bupp. So, das ist natürlich für die Planung, auch für die langfristige Planung, ein riesiges Drama.
Also ich glaube eher, das größte Problem ist die Lizenz. Wenn du nämlich plötzlich, da geht das ja um Liquidität.
Ja, das meine ich.
Wenn du plötzlich denn hier auf mal da 10 oder 15 Millionen da extra zahlen musst, das rechnen die ja auch mit ein.
Das ist einfach eine Risikorückstellung, ne? Also wenn du Liquidität mit Liquidität belegen kannst, dass du die Bundesliga zahlen kannst, aber du anmerken musst, dass im Falle das hast du so eine Drohrückstellung, die du irgendwann dann doch bezahlen musst, dann ist die Liquidität nicht mehr ausreichend. Das ist vollkommen verrückt und so undurchsichtig. Das geht mir so derartig auf den Zeiger.
Wir kaufen uns mit den mittleren einstelligen Millionenbetrag die Liquidität quasi, die hier für die nächsten paar Jahre hier in der Lizenz angeben
und
können.
Und woher nehmen wir das Geld?
Naja,
das
aber Liquidität kaufen wir uns doch gar nicht.
Ja, wahrscheinlich genau das. Also vermute ich schon, Kühne zahlt den Stadionnamen vielleicht im Voraus und kriegt davon die Hälfte zurück oder wie auch immer. Und ja, woher sollen wir es denn nehmen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube nicht, dass wir mal eben irgendwie mittleren einstelligen Millionenbetrag auf Halde haben. Es sei denn, wir haben neben dem Deal mit Fiete Arp auch schon Santos irgendwie am Anfang dieser Saison verkauft. Aber
ja, oder aus dem Pokal, ne?
Ja, keine Ahnung, wie auch immer. Vielleicht, de facto haben wir ja schon Transferüberschüsse generiert. Wir haben auch ein paar Mehreinnahmen. Vielleicht ist es sogar machbar. Vielleicht hat auch der alte Mann einfach keine Lust mehr auf den Verein und auf den Mist, weil diese Verträge, die mit ihm geschlossen wurden, den HSV tatsächlich in eine unfassbare Insolvenzgefahr bringen über die nächsten Jahre aus dem Nichts heraus.
Ach, glaube ich nicht. Also ich glaube ja, dass wir die nächsten 3-4 Jahre uns nicht drüber unterhalten müssen, ob wir uns für Europa qualifizieren. Und wenn wir es doch täten, dann kriegen wir halt auch tatsächlich schon die Kohle zusammen, um dann für diese eine Saison diese Besserungsscheine auch zu bedienen. Haben halt dann nur nicht die Möglichkeit zu investieren, sondern wir spielen halt Europa so, als wären wir halt 14. geworden oder so, ne? Also,
aber wie du schon sagtest,
von daher ist nicht das Thema. Aber das Problem ist ja, du hast ja irgendwo deine 85 Millionen Schulden und hast aber nochmal für 40 Millionen Besserungsscheine
im Raum liegen, gar nicht.
Ne? Das heißt, du hast in Wirklichkeit, die kannst du ja nicht einfach ausblenden. Das heißt, in Wirklichkeit musst du eigentlich mit 125 Millionen Schulden oder 130 Millionen Schulden rechnen, ne? Also das ist genauso wie die Anleihe.
Ja,
die 17,5 Millionen, auch wenn davon vielleicht 5 Millionen Schmuckurkunden sind, die niemand eintauscht, musst du trotzdem mit 17,5 Millionen rechnen. Das ist ja
eben. Und du kannst die Kohle, die du Kühne eventuell abdrücken musst, einfach nicht nehmen, um Verbindlichkeiten zu tilgen. Und du hast ja selber gesagt, wie wir den Pokal gewinnen werden. Dann sage ich, wir machen viel lauter und werden nächstes Jahr dann noch Meister, wenn wir aufsteigen. Und dann hätten wir zwar ganz viel Kohle, aber die muss dann auch weg. Nein. Spaß beiseite, das ist ein Riesendrama, was gelöst werden muss. Das ganze Zahlenwerk muss endlich transparent werden, und zwar für alle. Also das, was in der Bilanz steht, muss einfach das sein, was der HSV hat und was er schuldet. Das muss einfach transparent werden, sonst wirst du niemals damit klarkommen und auch niemals abschließen können, um diesen Neuanfang, den wir mit dem Abstieg gemacht haben, indem wir junge Spieler einsetzen, endlich mal nicht mehr auf Pump irgendwelche Spieler kaufen, sondern das aus Eigenmitteln versuchen, überhaupt vorantreiben können. Das ist doch alles, sonst hast du das berühmte Fass ohne Boden weiterhin und du möchtest dann irgendwann wieder anfangen, in Beine und in Steine zu investieren.
Ja,
ist ja Wahnsinn. Also das ist wirklich so ein Thema. Ah, ja. Oh, nee. Aber das hat zum Glück auch nichts. Naja.
Also ein ehemaliger oder ein Trainer, der fast bei uns gelandet worden ist, der hat übrigens heute mit 2-0 bei Man U gewonnen.
Thomas Tuchel oder was?
Tuchel mit PSG.
Ja. Okay, hätten wir die Champions-League-Ergebnisse von heute auch, wo wir eben beim Thema waren.
Ja, aber dann haben wir zumindest kein Thema mehr mit Timo, oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben auch echt viel geredet.
Ja, aber es war ergiebig.
Es war sehr ergiebig und
unser Nesthäkchen ist müde.
Ja, ich habe nichts auch, ey.
Ihr müsst euch mal vorstellen, ne? Die ist halb so alt wie wir oder noch jünger und kann schon nicht mehr. Während die alten Herren hier eigentlich noch das dritte Bier bestellen würden.
Bei Zahlen bin ich raus, ne? Das ist einfach nicht meins.
Das ist senile Bettflucht bei uns.
Ja, genau. Ja. Na gut.
Okay, dann lass uns mal aufhören.
Genau. Ich würde aber noch eine Sache habe ich noch. Timo, was tippst du für das Wochenende, für das Spiel?
Wir gewinnen 2-0 in Heidenheim und schicken die Heidenheim.
Oh. Wow, wow.
Okay. Später Abend, umso flacher die Witze.
Ja, ich merke schon. Und Fiete, möchtest du uns vielleicht noch einen Podcast empfehlen?
Ja, ich habe letztes Mal ja das Textilvergehen von Union empfohlen. Und jetzt möchte ich einen Podcast empfehlen, der gehört so ein bisschen dazu. Der heißt Und niemals vergessen. Der ist ganz interessant. Der handelt auch von Union. Und zwar wird da die Geschichte von Union präsentiert. Das sind zwei Podcastmacher. Einer recherchiert und stellt dem anderen dann die Story vor. Und das ist ganz interessant, ganz lustig eigentlich.
Cool.
Timo, möchtest du für deinen Podcast auch noch Werbung machen?
Genau. Das wäre was ich mir auch für den HSV wünschen würde. Aber da ist viel Arbeit bei.
Ja.
Naja, unser Podcast, den wir machen, ist ja auch so ein Projekt, wo wir ein bisschen Arbeit reinstecken. Erscheint halt aktuell relativ unregelmäßig zu wichtigen Punkten mit hoffentlich interessanten Gästen. Die nächste Ausgabe ist jetzt aktuell tatsächlich noch nicht mal geplant, wird aber trotzdem wahrscheinlich noch einigermaßen zeitnah erscheinen. Es ist immer schwierig, das eigene Projekt so ein bisschen zu empfehlen, ne? Also das muss ja den Leuten gefallen.
Ja, aber das ist die
bisschen Eigenwerbung dafür.
Hört mal rein, vielleicht gefällt er euch ja.
Genau.
Ah, so.
So.
Also, dafür haben wir dich doch eingeladen. Das ja, ist so, eben. So weißt du, wie bei hier diesen Talkshows, da wo jeder dann seine CD nochmal in die Kamera hält.
Ja.
Ja, genau.
Musst du das hier eben verbal machen.
Ja.
Genau.
Habt ihr eigentlich, also jetzt muss ich, ihr seid ja alles HSV-Mitglieder, selbstverständlich, ne?
Ja.
Was, also jetzt muss ich mal eure Meinung hören, habt ihr euch die digitale Supporters-News angeguckt?
Nein. Hör's geil.
Nein.
Doch, absolut empfehlenswert. Ich fand die echt cool.
Ich krieg die nicht mal.
Aber ich habe ja schon gesagt, ich finde das trotzdem scheiße, dass ich mich entscheiden muss. Und ich werde mich definitiv dafür entscheiden, dass ich weiterhin mir die nach Hause schicke.
Okay, also die nächste Ausgabe, die jetzt noch erscheint, die ist noch, da ist die digitale auch noch frei. Also da könnt ihr auch noch beides euch angucken. Mhm. Unter hsv-sn.de ist noch frei für jeden, auch für Nicht-HSV-Mitglieder tatsächlich. Kann man die Supporters-News lesen in digitaler Version. Also schaut mal rein. Ich finde, das ist echt ganz gut umgesetzt worden.
Absolut.
Viel besser als die HSV Live, finde ich. Digital umgesetzt. Als Browser-Version auch. Überall zum Mitnehmen und zum Angucken. Schaut euch das auf jeden Fall mal an.
Oh ja.
Ich habe sogar das Vorwort gesprochen, das kann man sich anhören. Geil.
Wow.
Nee, das ist tatsächlich, finde ich, ganz gut gelungen und sollte man sich mal anschauen.
Und hören. Ja,
für uns ist das anschauen, hören und genau, es gibt da auch tatsächlich, es bewegt sich auch alles ein bisschen, ist alles ganz nett animiert und so. Hm. Und ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut umgesetzt und vielleicht ja ein Weg in die Zukunft.
Vielleicht könntet ihr das auch anbieten, dass man sich das vielleicht noch für 2,50 für Mitglieder, dass man die Möglichkeit hat, sich das auch digital anzusehen und meinetwegen 5 Euro für Nichtmitglieder oder sowas.
Ja, die Idee gibt es durchaus.
Also irgendwas diese Richtung.
Das Feedback haben wir auch schon gekriegt. Also für Nichtmitglieder werden wir es nicht machen. Ja. Weil das halt ein Mitgliedermagazin ist und das ist halt ein Benefit für die Mitglieder und wenn sich das jeder einfach so kaufen kann, also jeder kann sich das kaufen für 48 Euro im Jahr.
Aber abonnieren.
Nö, kannst du die Mitgliedschaft abschließen beim HSV, hast du Zugang.
Ach so.
So, ne? Also das ist halt ein Mitgliedermagazin. Also das ist jetzt für 2 Ausgaben tatsächlich öffentlich einzusehen, für alle, auch für Nichtmitglieder. Ich finde auch, die Supporters News ist in den letzten Jahren sich super entwickelt, ist ein richtig interessantes Magazin geworden, finde ich persönlich, und auch vielseitig, und die digitale Version ist halt tatsächlich einfach der nächste Schritt, und die Überlegung gibt es tatsächlich, dass es für einen Zusatzbeitrag zum Beispiel vielleicht, muss man gucken, wie man das umsetzen kann, aber vielleicht auch die Möglichkeit gibt, parallel nutzen zu können.
Ne, würde ich gut finden. Also wie gesagt, keine Ahnung. Man kann
wir wissen noch nicht, wie wir das umsetzen können.
1887 im Jahr würde ja zufällig passen.
Ja, es gibt 3 Ausgaben Supporters, da muss man ja nicht so viel Geld für nehmen. Ne? Aber
ja, gut, okay.
Das ist, die Frage ist halt tatsächlich, wie kann man das machen, dass es halt vernünftig ist? Weil wenn du sagst, okay, pro Ausgabe Supporters News kostet das 2 Euro extra, das brauchst du fast nicht nehmen, weil der Aufwand, das Geld einzuziehen, ne, die Buchhaltung damit, dass das auch alles funktioniert, das ist irgendwie, das verursacht mehr Kosten, als du dann Einnahmen hast. Deswegen ist das auch so eine Frage, wie kann man das umsetzen? Natürlich muss man auch ehrlich sein, der Weg ist natürlich, wenn wir das nicht mehr als Papier verschicken müssen, dann sparen wir ein bisschen Portokosten, wir sparen ein bisschen Druckkosten und wir tun der Umwelt was Gutes, und die Kosten, die wir sparen, können wir wieder anderweitig investieren in das Magazin oder in andere Fanbelange, und das kommt natürlich dann was Gutes, kommt natürlich wieder einer guten Sache zugute, deswegen das ist natürlich durchaus der Hintergrund, und man tut auf jeden Fall auch der Umwelt was Gutes dabei, ne? Und wir bieten, glaube ich, auch mit der digitalen einen schönen Mehrwert. Also, der sie noch nicht kennt, guckt euch sie gerne an.
So viel kann man gar nicht einsparen, wie viel Feinstaub gestern im Stadion runterkam.
Hey. Ja, komm. Sorry, ich bin mit meinem Diesel zum Fußball gefahren.
Oh. Ja, siehst du.
Genau. Dann würde ich sagen, danken wir natürlich noch wieder dem Netradio vom HSV. Und. Ja, wir küren auch zum nächsten Spiel wieder den HSV Man of the Match unter dem Hashtag HSV MOTM22. Also vergebt wieder ordentlich nach dem Heidenheim-Spiel eure Punkte, folgt uns weiterhin auf Twitter, Facebook oder Instagram, und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über euer Feedback. Vielen lieben Dank, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast, dass es jetzt ein sehr langer Abend für uns alle geworden ist.
Ja, und ich danke dafür, dass ich bei euch sein durfte.
Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, dann hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, und nur der HSV.
Nur der HSV.
Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.